Audio Now.
Wo ich da zum ersten Mal in so einem gemäßigten Regenwald stand und diese Fülle an Leben sah, diese Riesenfarne und die Kauribäume, das war schon nochmal ein Moment, der, ich glaube, bei mir ganz, ganz tief gewirkt hat, weil die Wälder haben mich eigentlich die letzten 30 Jahre nicht mehr losgelassen.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute habe ich als Gast Markus Maute. Und der Markus ist ein begnadeter Fotograf, hat fotografisch vieles dokumentiert, unter anderem auch für Greenpeace, hat ein tolles Buch geschrieben, da möchte ich nachher nochmal oder gleich sogar schon drauf zurückkommen, weil es einen tollen Titel hat, der Stoff für massig Diskussionen bietet. Und das Allerschönste ist, wenn wir den Markus sich erstmal selber vorstellen lassen, und zwar mit deinem bewegendsten Walderlebnis, was du bisher in deinem Leben hattest.
Eieiei, das ist gar nicht so einfach. Also für mich spielt Wald in meinem Leben eine sehr große Rolle, gerade auch jetzt, wo ich hier mitten im Mata Atlantica, im atlantischen Regenwald in Brasilien sitze.
Also du sitzt mitten im Regenwald jetzt, mit deinem Haus, oder was?
Genau, wir unterhalten uns von Brasilien aus. Also ich bin hier auf der Farm von meiner Frau. Ich durfte ja einheiraten, sozusagen bin ich eingeheirateter Großgrundbesitzer. Und ein Großteil unserer Farm besteht tatsächlich aus Kakaowald. Und der hat noch sehr viele Reste des ursprünglichen Mata Atlantica Urwaldes. Insofern würde ich fast sagen, das Glück zu haben, diese Frau zu treffen, die mein Lieblingsökosystem auf ihrem Land hat, sie heiraten zu dürfen und hier zu sein, das ist vielleicht so im Gesamten das Bewegendste, weil das praktisch hoffentlich den Rest meines Lebens prägen wird, hier die Vogelstimmen zu hören morgens, wenn ich aufwache, und wirklich zugucken zu können, wie hier auch die neuen Bäumchen wachsen, die wir pflanzen. Aber ich durfte natürlich im Laufe meiner Karriere als Fotograf sehr viel in Wäldern arbeiten. Und da muss ich sagen, was mich nachhaltig geprägt hat, war im Prinzip schon zu erkennen, was Wald eigentlich ist. In der Kindheit ist man aufgewachsen im Allgäu. Wir waren viel in der Natur draußen, aber das war eine Natur, die vom Menschen definiert war. Und erst als ich dann das Privileg hatte, loszureisen in andere Länder, damals, wo ich 19 war, nach Neuseeland, wo ich da zum ersten Mal in so einem gemäßigten Regenwald stand und diese Fülle an Leben sah, diese Riesenfarne und die Kauribäume, das war schon nochmal ein Moment, der, ich glaube, bei mir ganz, ganz tief gewirkt hat, weil die Wälder haben mich eigentlich die letzten 30 Jahre nicht mehr losgelassen.
Aber das ist jetzt eine interessante Antwort auf die Frage. Also das heißt, dein schönstes Walderlebnis war deine Frau, oder hast du den Wald gesehen und hast gesagt, die Frau nehme ich auch dazu?
Ja, es war doppeltes Glück. Also der Frau und Wald zusammen. Und dann muss man ja noch eins sagen, es ist Kakao. Das bedeutet Schokolade. Als alter Schokoladenfreund hier einzuheiraten ist schon toll. Weil wenn man in Brasilien eine Farmerin trifft, dann ist die Chance, dass es eine Farm ist, wo Rinder gezüchtet werden oder Soja angebaut wird, natürlich nicht so ganz klein. Also da hatte ich schon Glück, wirklich richtig an den Ort zu kommen, wo alles stimmt.
Ja. Und hat deine Frau den Wald vorher auch schon bewirtschaftet? Also aus irgendeinem Grund ist der ja in so einem guten Zustand erhalten, oder hat sie ihn auch gekauft?
Also die Farm selber, die Almada-Farm, ist seit 200 Jahren in ihrem Familienbesitz, seit 6 Generationen. Und das Tolle ist hier in Brasilien, dass der Kakaoanbau als eine der wenigen Rohstoffe, die wirklich mit der Natur produziert werden, auf sehr naturnahe Weise entsteht. Wir haben hier die sogenannten Cabrucas. Das ist praktisch der Rest des Mata Atlantica-Waldes. Also die alten Urwaldbäume dienen als Schattenbäume, um unten drunter die kleineren Kakaobäumchen anzupflanzen. Und es führte dazu, dass überall dort, wo kein Kakao angepflanzt wurde, der Urwald ganz vernichtet wurde, um Kühe draufzustellen. Aber diese sehr naturnahe Anbauweise hat hier so auf einer Fläche von, ich sage jetzt mal, 50 Kilometer ins Landesinnere und vielleicht eine Länge von 200 Kilometern dafür gesorgt, dass zumindest große Teile dieses ursprünglichen Waldes überhaupt noch da sind. Also da war tatsächlich der Mensch mal nicht ganz daneben gelegen, was Anbaumethode betrifft. Und so haben wir hier das Glück, auch diese Artenvielfalt um uns herum zu haben.
Also ihr seid ja auch, das weißt du wahrscheinlich auch von der neueren Forschung, die Regenpumpe für den Amazonas, ne?
Genau, und ja. Abgesehen davon, also dass der Mata Atlantica noch artenreicher ist wie der Amazonaswald.
Also muss es kurz erklären, ne, dass Wälder, der Regen fällt rein, der wird wieder verdunstet und wandert immer weiter ins Landesinnere. Und das war ja das, was man vor kurzem herausgefunden hat, dass durch der größte Teil des Küstenregenwaldes ist ja leider abgeholzt, dass es unter anderem auch deswegen im Amazonas trockener wird. Ne? Aber also euer Wald trägt nicht dazu bei, im Gegenteil. Also ihr pumpt noch.
Ja, und es ist natürlich schon traurig zu sehen, wenn man mal in, vielleicht auch noch mal zurückzukommen auf diese erste Frage, wenn man wirklich in einem Urwald im Mata Atlantica steht, gerade an der Küste, wo dann diese Morgennebel da durch die Wälder ziehen, das ist ein unglaublich intensives Erlebnis. Und wenn man dann sieht, wie viel Flächen haben Rinderweiden weichen müssen, das ist schon echt immens traurig. Und gerade auch hier an der Kakaoküste gab es die letzten 20, 30 Jahren wirtschaftliche Probleme, dass auch hier, also das gar nicht Abholzungen waren, die jetzt vor 50 oder 100 Jahren stattgefunden haben, sondern in den letzten 20 Jahren sind viele Zehntausende Hektar an Kakaowald verloren gegangen, weil die Farmer einfach durch sinkende Weltmarktpreise und eingeführt worden mit Absicht, da gab es auch schon Dokumentationen drüber, Pilze, die praktisch die Ernte noch weiter drücken, da sind wieder ganz viele Wälder verschwunden. Und im Moment sind so noch 400.000 Hektar laut der letzten Erhebung, wo man weiß, da ist mehr oder weniger der Kakaoanbau noch, wird er noch gemacht. Und da ist praktisch der Cabruca, also auch der alte Wald, noch da. Aber 400.000 Hektar ist, das klingt viel, das sind im Schnitt 40 Nationalparke von Deutschland. Aber es ist natürlich, was ursprünglich mal da war, überhaupt nicht mehr viel, gell?
Ja, also ich würde sagen, das Messgröße deutsche Nationalparks, das ist natürlich ein Witz, ne? Die sind ja normalerweise etwas über 100 Quadratkilometer groß. Hört sich viel an. 10 mal 10 Kilometer ist sehr wenig. Nur mal als Vergleich. Yellowstone sind fast 10.000 Quadratkilometer und ist für die Bisons da eigentlich schon zu klein, ne? Ja. Weil die eigentlich viel weiterziehen müssen. Aber wenn ich da mal ein Fazit ziehen darf, also wenn man zertifizierte Schokolade isst, die aus solchen Betrieben kommt, dann tut man sich was doppelt Gutes. Ne? Also weil ich komme mal auf deinen Buchtitel zurück. Du hast ja letztes Jahr im Oktober also ein aktuelles Buch jetzt rausgebracht. Allein kann ich die Welt nicht retten. Und ich habe das gelesen, ich finde das auch toll. Du hast ja durch deine langjährige Fotografentätigkeit ja vieles sehr viel intensiver gesehen, ne? Weil du auch wegen den Motiven ja genauer hinschauen musstest und dann diese ganzen Veränderungen, negativen Veränderungen auch beobachtet. Da geht es dann schon so ein bisschen ins Philosophische. Ich denke immer, was ist eigentlich die Welt? Die Welt ist ja eigentlich nur, was im eigenen Kopf ist. Ne? Also ich meine, wenn wir sterben, ist diese Welt, diese persönliche Welt zu Ende. Also die kann ich doch eigentlich immer retten, oder? Also da reicht es ja schon. Guck mal, du machst jetzt das Fenster auf, wir können es leider nicht hören, weil du müsstest das Mikrofon, glaube ich, weiß nicht, wie lang das Kabel ist, raushalten. Du gehst raus, das ist ja deine Welt. Ne, du sitzt in Brasilien auf deiner Farm, die Vögel singen, 150 Hektar, wie groß es ist. Das ist also nochmal so als Umrechnung 1,5 Quadratkilometer. Da sitzen ja in Deutschland, oder gerade ganz kurz überschlagen, irgendwas zwischen 300 und 400 Leuten drauf im Schnitt. Und du sitzt da mit deiner Frau und hörst die Vögel pfeifen und deine Welt ist doch in Ordnung, oder?
Ja, wenn ich hier ankomme und ich blende mal das Internet für ein paar Tage aus, dann ist die Welt in Ordnung. Ich habe intakte Natur, wir haben keine Pestizide, wir haben 120 Vogelarten auf der Farm, wir haben die Löwenkopfäffchen. Es ist in der Tat so, es tut der Seele gut. Nur dieses Ausblenden, das fällt mir zusehends schwerer, weil ich eben über den Farmrand hinaus viel zu viel sehen durfte oder auch musste in den letzten 30 Jahren. Und dieser Buchtitel, den habe ich natürlich bewusst etwas provokant gewählt, denn jeder definiert Welt anders Und da gibt's natürlich auch die, die dann sagen, ah, was maßt denn der sich an zu glauben, er könnte die Welt retten? Weil so kann man es natürlich auch lesen. So, ich gehe jetzt los und rette die Welt und merke dann auf halber Strecke, ich kann es gar nicht alleine schaffen. In einer gewissen Form war das vielleicht auch so, wenn man so als 17-, 18-Jähriger losgeht, neugierig ist auf die Welt, sie zusehends versteht und auch dann mehr und mehr sieht, was eigentlich schief läuft, dann will man natürlich alles dafür tun, damit sich die Dinge verändern. Man hat schon so diesen Anspruch, ich will jetzt praktisch Anführer der Weltrevolution in die Nachhaltigkeit sein. Und das wird natürlich, dieser Anspruch wird im Laufe der Jahre sehr arg abgeschliffen. Aber trotzdem ist dieser Titel ganz bewusst gewählt, anhand meiner Geschichte die Leute, die das Buch lesen, zu animieren, zu motivieren, zu sagen, komm, zusammen können wir was schaffen. Allein jeder Einzelne für sich, der ist dazu nicht in der Lage, aber gemeinsam geht sehr viel.
Also, und da würde ich gerne einhaken. Also, ich finde das grundsätzlich unterstreicht. Also, ich glaube, deine Geschichte hört sich relativ ähnlich zu meiner an, weil ich habe auch früher gedacht, du musst alle Wälder retten, bis ich gemerkt habe, hey, ich bin größenwahnsinnig. Ja. Das schaffe ich nur, du gehst ja kaputt auch. Auch emotional. Und das ist halt der Punkt. Das meine ich mit der eigenen Welt. Also, ich meine das gar nicht so sehr als Eskapismus, sondern ihr habt ja was mit eurer Farm bewahrt. Also, ihr habt es nicht geschaffen, aber ihr habt es geschafft, das zu bewahren. Also, insofern hast du ja deine Welt gerettet. Also, ich meine das nicht, das ist deine Welt und der Rest interessiert dich nicht. So bist du ja auch nicht, ne? Sondern deine Welt hast du ja schon mal gerettet. Und wenn das jeder für seine Welt macht, also die eigene Welt kann ja auch ein Baum sein.
Ja.
Die eigene Welt kann auch das eigene Haus sein, was energetisch saniert ist. Oder es kann ja auch was Soziales sein, ne? Also, da bin ich auch immer hin und her gerissen. Also wir müssen natürlich die großen Dinge zusammen anpacken, gar keine Frage. Also wir schalten keine Kohlekraftwerke ab, indem man alleine sagt, ich will das. Ne? Mhm. Und du hast jetzt das große Glück, dass du das auf einer großen Fläche machen kannst. Das ist aber auch natürlich auch eine große Last. Das geht ja nicht alles von alleine, ne? Bin ich mir auch sicher. Aber deine eigene Welt, also das ist das, wofür ich mich einsetze, wo ich sage, die fängt ja zum Beispiel auf dem Teller an. Du hast das vorhin mit den Rinderfarmen erwähnt. Es ist ja, wenn es um Wald geht, in letzter Konsequenz, in den allermeisten Fällen, Fleisch gegen Wald.
Ja.
Also übrigens auch in Deutschland. Also die meisten Leute denken, ja, das ist ein brasilianisches Problem, da müssen wir mal hingucken. Nein, das ist in Deutschland auch. Also wir haben in Deutschland eben große Futterflächen für die Tiere, wo ursprünglich Wald stand. Und bei euch läuft die Entwaldungsphase halt noch. Ne? Hier ist er eben schon etwas länger abgeschlossen, so. Das ist der große Unterschied. Aber letztendlich, wenn ich das auf meinem Teller entscheiden kann, natürlich kann ich dann nicht alleine die Welt retten, aber ich kann ein Stück weit erstmal was für die Umwelt tun, aber letztendlich auch für mich. Also für mich ist immer so ein bisschen der Anspruch, ich sitze mit 90 im Schaukelstuhl, gucke zurück und sage, yo, das hat gepasst. So, dann hätte ich meine Welt gerettet.
Also genau, das ist ein super Ansatz. Und ich glaube, das, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und mit seiner eigenen Biografie, mit seinen Erfahrungen, was man weitergeben kann, ist eigentlich auch den Leuten, gerade auch jungen Menschen, das Gefühl zu geben oder die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Welt zu entdecken. Dass sie sagen, okay, jeder hat seine Welt, jeder hat seinen Lebenskreis und innerhalb dieses Lebenskreises kann man ganz viel bewegen. Und wenn wir dann noch im nächsten Schritt zusammenstehen bei Dingen, die einfach über diesen globalen Kontext oder den gesamtgesellschaftlichen Kontext, wenn wir da möglichst viele in dieselbe Richtung gucken, dann ist Wandel möglich. Und ich glaube, man muss tatsächlich mehrschichtig das Ganze angehen. Das ist eigentlich ja in jeder Gesellschaftsform. Also da ist ja die Demokratie, die wir zum Teil oder zum großen Teil zum Glück noch haben, dazu auch prädestiniert, das genauso anzugehen.
Ja, mir geht's halt auch um die Motivation. Also bis vor 6-7 Jahren war ich so unterwegs. Das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Und mittlerweile muss ich sagen, man gerät ja auch in so E-Mail-Verteiler rein, ne? Bist ja vielleicht auch dann von Umweltverbänden und du hast ja jeden Tag irgendeinen Mist, ne? Da wird wieder abgeholzt und da wird eine Fabrik gebaut und da sind die letzten Biotope zerstört worden und so weiter. Und das zieht einen ja nach unten, ne? Also das tut mir jedes Mal weh. Mittlerweile klicke ich viele Sachen weg, ne? Wo ich einfach sage, ich pick mir die Sachen raus, wo ich sage, okay, das hilft mir bei meiner Arbeit, nach vorne zu kommen. Natürlich im Sinne aller, aber ich persönlich kann mich nicht um alles kümmern. Also insofern bin ich bei dem Titel voll bei dir, ne? Also weil ich das nicht kann. Ich finde das klasse. ich kann alleine die Welt nicht retten und deswegen beschränke ich mich nicht auf die große Welt, sondern auf Ausschnitte und das ist dann sozusagen meine Welt, ne? Und in dem Zusammenhang, also was, wir haben auch noch eine andere Parallele. Du hast ja auch mit indigenen Völkern zu tun und deren Umgang mit dem Wald. Ich auch. Ich bin ein bisschen weiter im Norden des nordamerikanischen Kontinents unterwegs bei den Quäker-Indianern. Das sind 22 Leute, also ein sehr, 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 sehr kleines indigenes Volk, wo gerade auch zum Beispiel die Sprache ausstirbt. Es gibt noch zwei Sprecher, die Mutter des Häuptlings und der Häuptling. Und der Häuptling auch nicht so richtig. Also der lernt von seiner Mutter, ich dreimal die Finger gekreuzt, dass sie noch sehr lange leben möge. Und die kämpfen eben auch gerade um ihr Reservat, was da in Kanada gibt es ja ähnliche Dinge wie in Brasilien, dass der Staat da sehr stark auf die Abholzung auch drängt. Ne? Und ja, die einfach sagen, das wollen wir gar nicht. Und das ist auch anerkannt. Also sagen wir, bei jeder Veranstaltung, die man dort drüben macht, wird den indigenen Völkern gedankt, auf deren Boden man ja das macht als Weiße, ne? Und man ist Gast und da tritt dann auch immer jemand auf, wenn es überhaupt noch Überlebende gibt aus diesen Völkern, die dann alle willkommen heißen, ne? Aber draußen im Wald ist es gerade andersrum. Man sagt, ja, okay, das ist euer Stammesland und interessiert uns doch nicht. Ne? Also wenn ihr das zurückhaben wollt, müsst ihr das kaufen. So geht, also da sind wir gerade dran. Und ich denke, wenn ich das richtig verfolge, ich weiß gar nicht, wie der ist der Stand in Brasilien tatsächlich noch so viel brutaler, offiziell meine ich, inoffiziell wissen wir das, aber ist der offiziell noch so viel brutaler, dass man da ohne Rücksicht auf Verluste in Stammesland reingeht?
Also das ist ein weites Feld, Brasilien-Politik, das war übrigens genau der Knackpunkt, der mich tatsächlich durch die vielen negativen Nachrichten im Laufe der Jahre fast zum Aufgeben gebracht hat. Das war so dieser Tropfen auf den heißen Stein. Nach zig Jahrzehnten Abholzung vom Amazonas wählen die Brasilianer einen Amazonas-Abholzer. Also mit dem Bolsonaro war für mich so die Vision einer guten Zukunft von uns Menschen plötzlich weg. Und da bin ich tatsächlich unter diesen negativen Nachrichten zusammengebrochen und bin dann aber über das Schreiben des Buches vielleicht in eine ähnliche Phase reingekommen, in der du dich auch befindest, nämlich zu gucken, aha, wo sind denn die Dinge, die ich tagtäglich sehe, die schön sind, die bewahrenswert sind, wo man was verändern kann, um auch mit positiver Kraft da wieder weiterzumachen. Also die Phase muss man erreichen als Umweltaktivist, sonst geht man an der Thematik zugrunde. Und ganz gezielt, was Brasilien betrifft und Indigene, würde ich das Ganze, was wir momentan erleben, unter der aktuellen Regierung Bolsonaro als, es ist ein hartes Wort, aber es ist für mich ein Genozid, der hier stattfindet, und zwar auf vielen Ebenen. Den Behörden wird schon vor Bolsonaro unter dem Präsidenten Temer eigentlich alle, die mit Indigenen oder auch mit Wald oder Waldbewahrung zu tun haben, wird das Budget gekürzt, systematisch. Also da ist tatsächlich der Wille da, alles, was der Zerstörung im Weg steht, praktisch zu, alles, was da im Weg steht, zu beseitigen. Und es ist, das spürt man jetzt auch an der Corona-Pandemie, in der wir uns ja immer noch leider befinden. Es wird nichts getan, um den Indigenen zu helfen, geimpft zu werden oder Kontakte zu vermeiden. Weil im Endeffekt, wenn man es bösartig ausdrückt, ist jeder tote Indigene in Brasilien einer weniger, der Widerstand leistet gegenüber den Plänen in die Wälder reinzugehen, um dort weiter Farmland, sprich Rinderweiden und Sojafelder zu machen. Und ich war jetzt letzten Juli in Amazonien mit meiner Frau. Wir haben das mal gucken wollen mit eigenen Augen. Ist während der Pandemie tatsächlich es so schlimm, wie alle sagen? Und es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Also die Dimension der Zerstörung ist für uns Deutsche, die ja so diese kleingliedrige Landwirtschaft kennen, für uns ist ja ein halben Quadratmeter großes, Kilometer großes Feld, ist ja riesig. Was da passiert, es ist so unschön und es ist aber so gewollt und im Moment stehen die Indigenen komplett allein da, weil sie haben eine Regierung, die im Prinzip Krieg gegen sie führt. Das muss man so knallhart sagen.
Das ist natürlich erschütternd. Also gut, dann sind da tatsächlich immer noch diese schlimmen Verhältnisse, wie man sie auch aus den 60er Jahren kennt. Da war doch mal diese Aktion, dass da selbst Jacken mit Pockenviren abgeworfen wurden und lauter so ein Kram, um dort die Bevölkerung zu dezimieren. Ne? Was mich in dem Zusammenhang mal interessiert, ich glaube, zumindest vielfach herrschen ja so Schwarz-Weiß-Vorstellungen. Also Indigene wohnen im Wald und sind immer noch traditionell gekleidet und leben auch komplett traditionell. Aber es gibt ja auch Übergangsgesellschaften auf dem Weg in die Moderne, egal ob man das gutheißen mag oder nicht, die den Wald vielleicht auch unter westlichen Gesichtspunkten bewirtschaften, sprich Holz verkaufen. Ne? Also vielfach herrscht die romantische Vorstellung, ja, ne, die leben im Einklang mit der Natur und da wird auch nichts abgeholzt oder wenn nur für so kleine Felder, die nach 10 Jahren oder wie viel auch wieder aufgegeben werden, der Urwald kommt zurück. Das muss ja gar nicht so sein. Das kann ja auch in eine geregelte Forstwirtschaft mit Sägewerken münden, oder?
Ich weiß nicht, wie es. Das passiert auch. Also wir haben, bisher war für mich in meiner Vorstellung immer, ja, und es war auch über Jahrzehnte so, dass die ausgewiesenen indigenen Reservate waren praktisch so die Schutzmauer gegenüber die Zerstörung in den inneren Teil des Amazonas. Und das wurde in den letzten 5, 6, 7 Jahren mehr und mehr aufgeweicht, weil eben Regelungen, die da waren, die eben aufgrund dieser schlimmen Vorkommnisse in den 60er Jahren, hat Brasilien durchaus gute Gesetze gemacht. Und die waren auch relativ lang stabil. Die wurden nur jetzt in den letzten Jahren sukzessive wieder aufgehoben. Und dann ist natürlich, wir haben jetzt in den USA unter Trump gesehen, was Sprache bewirken kann bei dem Sturm aufs Kapitol. Und nichts anderes passiert in Brasilien. Ich weiß nicht, wie weit du beispielsweise die Hörer das mitbekommen haben. Letztes Jahr, oder war es 2019, da gab es im August den sogenannten Tag des Feuers. Und da haben praktisch sich, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Farmer sich zusammengeschlossen haben in ihrer WhatsApp-Gruppe. Und die haben praktisch an einem Tag sind die in den Wald und haben abgebrannt. Und dann haben sie gesagt, lieber Herr Bolsonaro, das ist ein Zeichen an dich. Wir stehen bereit, wir tun für dich die Arbeit machen. Das heißt, wie will man gegen so etwas vorgehen oder das verhindern, wenn praktisch die Jurisdikative, die Gesetze macht, genau das fördert. Und das ist schon heftig.
Also ich zumindest hab's mitbekommen, ne? Also das stimmt, das ist so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Trumpschen Drama, bla bla, muss man ja auch sagen, man ist ja zugespammt worden, wie viel Hamburger er gerade einsam bei Fox News schaut, ist. Aber ich habe es mitbekommen, ne? Und es ist ja auch, es ist ja ziemlich, ja, würde ich mal sagen, fast außer Kontrolle geraten in der Größenordnung, wo man sagt, hups, das war jetzt vielleicht doch zu viel, weil die Weltöffentlichkeit hat ja reagiert, ne? Also ja. Das hat ja schon dann Gegendruck erzeugt, weil der Bogen dann überspannt war. Aber umgekehrt, also das zieht einen ja wieder runter. Ich bin ja immer dafür, so ein bisschen dann wieder nach der anderen Seite zu schauen. Was mich interessiert, das haben wir gerade kurz gehabt, das Thema, wie Indigene auf dem Weg in die Moderne sozusagen mit Wald umgehen, weil also diese Fragestellung haben wir gerade in Kanada bei den Quäker-Indianern. Wenn die dieses Reservat zurückbekommen, da geht es jetzt in Anführungszeichen nur um 500 Quadratkilometer, aber das ist immerhin die fünffache Nationalparkgröße in Deutschland.
Ja, es ist schön, ja. Es lohnt sich, dafür einzutreten.
Es lohnt sich um jeden Baum. Ne? Also ich kämpfe wirklich um jeden Baum. Ne? Wo ich sage, also auch im Garten die Bäume. Und die Leute sagen, ja, lohnt sich das überhaupt, einen Baum zu pflanzen? Ja, ne? Also ein Baum ist besser als keiner. Zwei sind besser als einer. Ne? Muss ich es also durchhangeln. 500 Quadratkilometer ist natürlich toll. Dafür lohnt sich übrigens auch mal nach Kanada zu fliegen. Ne? Also genau. Wenn man dort helfen kann. Weil die Leute sagen, ja, wenn man, du bist der Umweltschützer. Da fliegst du jetzt und hast, ich habe keine Ahnung, kostet 5 Tonnen CO2-Ausstoß oder was, wenn man nach Vancouver fliegt. Ja. Und deswegen überlege ich das sehr gut. Das haben wir ursprünglich dieses Jahr vorgehabt. Wahrscheinlich machen wir es nächstes Jahr, weil dieses Jahr durch die Pandemie wäre gar nicht viel möglich gewesen, außer ein bisschen Begrüßung und Sightseeing. Das will ich ja gar nicht. Sondern wir wollen ja da was bewirken mit Presse, mit Politik. Und es sind 500 Quadratkilometer für 22 Leute schon nicht schlecht. Und die haben ganz klar gesagt, es geht nicht darum, alles stillzulegen. Also es soll ja kein, ich komme gerade auf diesen hässlichen Begriff der Völkerschau. Ich weiß nicht, ob du den kennst, vor 120 Jahren, da wurden die Indigenen und auch andere Völker ausgestellt wie im Zoo, dass man Und das wäre quasi wie so ein Freilichtmuseum, sagen wir mal einen etwas entschärften Begriff, wie ein Freilichtmuseum. Nein, das wollen die nicht. Das sind normale Leute. Also die haben ihre normale Arbeit, die gucken ihre Reality-Doku-Soaps und fahren irgendein Pickup. Das sind ja auch keine Umweltengel. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Die haben ihre Fehler wie jeder andere Mensch auch. Es gibt ja keine genetischen Unterschiede. Und kulturell hat sich ja etliches angepasst. Nein, die würden dort auch Forstwirtschaft betreiben wollen, aber eben anders, weil eben dort ihre kulturellen Sachen dazukommen mit den Ahnen und der ganzen Umwelt, der belebten Mitwelt. Das ist eben kein Rohstofflager. Da zum Beispiel, die haben dort noch so Relikte aus früher Forstwirtschaft von vor 200-300 Jahren da haben, die First Nations ja schon Forstwirtschaft betrieben, indem sie, wenn sie zum Beispiel für Boote Planken gebraucht haben, dann haben die aus den Bäumen, aus lebenden Bäumen die Planken rausgeholt, das ist ein irrer Aufwand, und die Bäume stehen lassen. Und die stehen heute noch und leben immer noch. Mhm. Also, ob das für den Baum so schön ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist für ihn wahrscheinlich schöner, als wenn er abgesägt wird. Ne? Also die haben auf jeden Fall, soweit es ging, Rücksicht genommen. Wie gehen bei euch Indigene mit Wald um in einer Art modernen Wirtschaft? Oder gibt es das überhaupt?
Also ich habe natürlich gewisse Erfahrungen mit Indigenen in Brasilien. Die sind unterschiedlichster Art. Und ich würde mal sagen, es ist völlig richtig. Das sind Menschen wie du und ich auch. Und das Bild vom edlen Wilden, das wir in unserer Sehnsucht nach Ursprünglichkeit so gern zeichnen, das gibt's so in der Form nicht. Ich denke, das Entscheidende ist, dass die Leute eben die freie Wahl haben, wie wollen sie im Jahr 2021 ihr Leben gestalten. Und sollten sie das Glück haben, was eben leider viele Indigene nicht haben, tatsächlich selber entscheiden und auch agieren zu können, dann wird sich das, oder und dann ist auch oftmals das Bild dessen, was sie tun, nicht so sehr viel anders, wie was weiße Farmer machen. Also ich kenne jetzt keine Indigenen in Brasilien, die Sojafarmer oder Rinderfarmer werden. Aber ich habe natürlich auch gerade in dieser Übergangsphase sehr viele Gruppen besucht, die einerseits eher die ältere Generation, die versucht, so die Traditionen, die Tänze, die Riten zu behalten, aber trotzdem den Anschluss an die Moderne zu bekommen. Das hat auch in einer gewissen Form relativ gut geklappt über viele Jahre. Es wurden Impfprogramme gestartet. Man findet heute gerade in diesen transformierten Dörfern, wo der Kontakt zur Außenwelt schon seit einigen Jahren besteht, die haben immer noch ihre strohgedeckten Hütten, aber drinnen steht halt der Flachbildschirm. Also da ist ganz klar diese zwei Welten vereint. Und es ist doch ganz logisch, wenn ich in Deutschland in einem Dorf aufwachse als Kind und Jugendlicher, habe ich die Sehnsucht nach der großen Stadt, da wo was los ist. Wenn ich im Amazonas in Mato Grosso aufwachse und in einem Reservat, wo keine 25 Kilometer über den Fluss ein Dorf der Weißen steht, mit Bars, mit Diskos, mit Kino, mit was auch immer, dann hat es natürlich auf die jungen Indigenen unheimliche Anziehungskraft. Da ist es spannender, mit dem Motorrad rumzurasen, als mit dem Opa ums Lagerfeuer zu tanzen. Also das sind ja diese ganz natürlichen Prozesse, und das muss man jedem Menschen auch zugestehen, was für mich die ganze Sache so traurig macht. Und da sind wir wieder in diesem Problem, das einen dann auch immer runterzieht über die Jahre, dass halt die meisten Indigenen diese, ich sage jetzt mal, freie Wahl gar nicht haben, gar nicht in die, also jetzt hier in Brasilien, in eine Situation kommen, wo sie sagen, wir wollen jetzt unseren Wald nachhaltig bewirtschaften. Und es ist natürlich mit dem Amazonas klimatisch gesehen, da bist jetzt du der bessere Fachmann für als ich, aber ich glaube, ich noch ein bisschen heikler als jetzt zum Beispiel im Nord, die nordischen Wälder. Ich glaube, da kann man sehr viel einfacher nachhaltige Forstwirtschaft betreiben als in diesem Konstrukt tropischer Regenwald. Also da habe ich mich bisher immer schwer getan zu sagen, lass uns da mal gezielt was rausnehmen, weil gerade auch in Afrika, es klappt halt auch meistens nicht, weil A, halten sich Menschen nicht an Regeln, und B, jede Straße, die halt irgendwo reingebaut wird, führt zu weiterer unschöner Entwicklung. Gell? Und bei den Indigenen in Brasilien würde ich mir so wünschen, dass man sie erstmal als gleichwertige Menschen betrachtet, also in erster Linie natürlich der Staat, aber auch sehr viele Mittelklasse-Menschen, also die jetzt so in den letzten Jahrzehnten in die Mittelklasse gekommen sind. Die Oberklasse verachtet alles, was anders ist. Also das, ich muss immer vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen, aber die Aussage würde ich fast wagen, dass es wenige Ausnahmen gibt in dieser reichen 1% oder 0,5% Oberklasse. Die haben nicht viel übrig für ihre Hausmädchen, die ihnen die Wohnung sauber machen, für die Indigenen, für die Schwarzen, für eigentlich alle, die anders sind. Und das macht's in Brasilien noch mal ein bisschen schwieriger wie in den USA zum Beispiel. Da ist auch jetzt viel schiefgelaufen, aber es gibt zumindest so eine Art Gegenbewegung, die in einer gewissen Form eine Bildung haben und ein Weltbild. In Brasilien ist es sehr, sehr viel schwieriger. Also da wieder rauszukommen aus dieser Ideologie, die jetzt an der Macht ist, ist ungleich schwerer. Es geht eigentlich nur über wirtschaftlicher Druck von außen. Und dass man dann hofft, dass dann wieder eine Situation kommt, die in erster Linie mal die Indigenen als Menschen respektiert und ihnen dann die Wahl lässt, was wollt ihr mit eurem Land machen? Und dann ist durchaus alles möglich. Es gibt, ich habe in Avenê-Navê getroffen, die vor 10 Jahren noch kaum Kontakt zum Außenwelt haben, die heute am liebsten, oder einige in ihrer Gruppe, die wollen am liebsten Diamanten suchen, weil sie halt wissen, da gibt's viel Knete für. Weil sie gesehen haben, aha, damit kann man was kaufen, Jeeps und was auch immer. Und dann, sowas zerreißt natürlich so eine kleine Gemeinschaft auch, weil ein Teil will... Ja,
da würde ich gerne mal einhaken, weil das ist ja genau der Reflex. Also das mag, möchte man ja nicht, ne? Aber wir alle, also ich sage jetzt mal einfach wir alle, der Großteil des westlichen Systems funktioniert ja genauso mit der Gier von Menschen. Ne? Sag mal, ja. Nur als Beispiel, jemand würde dir ohne Bedingung 1 Million Euro schenken. Würdest du nehmen, oder?
Würde ich sofort nehmen. Nein, Moment, wenn das jetzt von Monsanto oder Shell oder ja, so käme, dann müsste ich mir sehr gut überlegen, ob das, also dann hätte ich zumindest einen Bauchweh. Ich würde es aber wahrscheinlich trotzdem nehmen, weil dafür könnte ich hier 600-700 Hektar Land kaufen und Regenwald pflanzen. Also,
genau. So, und die Person, wo du das Land kaufst, die kauft sich davon ein Privatjet. Also ich sag mal, irgendwo, das ist ja Geld, was macht. Also Geld hört ja nicht auf zu existieren, sondern es würde ja was machen. Ne? Also ich würde es aufnehmen, muss ich ehrlich sagen. Aber worauf ich raus will, das ist ja menschlich. Also wenn man mehr haben kann, nimmt man es. Selbst wenn man für was Gutes macht, aber man nimmt es. Ne? Und nochmal, das sind ja dieselben Menschen wie wir auch, die haben nur eine andere Kultur. Ne? Genau. Und in dem Augenblick, wo die sehen, hey, ich kann mehr haben, dann machen zumindest etliche das logischerweise genauso. Ich meine, jetzt mal im Ernst, unter Indigenen gibt es genauso viele Idioten wie unter allen anderen. Ne? Das ist doch normal. Ne? Also, dass man denkt, vermutet ja häufig edlere Absichten. Nein, die leben, die möchten nur einfach, die Spaß an Traditionellen haben, die möchten das einfach in Ruhe weitermachen können und die werden natürlich auch sonst im Alltag unterdrückt. Das darf man nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um die Kultur, sondern überhaupt um die Sichtweise als Mensch. Ne? Das ist ja letztendlich ein Rassismusproblem. Aber worauf ich raus wollte, die haben ja einen Schatz, den man heben kann, nämlich der Umgang mit Wald. Also die haben traditionell immer schon auch Bäume gefällt. Ne? Also es gibt, ich glaube nicht, dass es irgendein indigenes Volk gibt, was sich nicht Platz macht im Wald. Ne?
Ja.
Und was, aber die das jetzt über viele, viele Generationen beobachtet haben, was passiert denn da damit? Was hat das für eine Auswirkung auf den Wildbestand, auf den Fruchtbaumbestand, auf die Bodenertragskraft? Die hätten das anders bezeichnet, mit Sicherheit. Gab es ja in unseren Kulturen ganz genauso. Ne? So ist ja 3-Felder-Wirtschaft entstanden, ne? Auch ohne Wissenschaft. Also das haben die Leute gesehen, es funktioniert nicht, wenn wir das ausplündern, wenn wir auf die Bremse treten. Und speziell für zum Beispiel eure Bedingungen, atlantischer Regenwald, gibt es ja da einen Wissenschatz zu heben. Gibt es da irgendjemand, der das mal systematisch, also jetzt nicht auf die Kultur bezogen, sondern auf das spezielle Waldwissen bezogen, gibt es da jemand, der das systematisch aufnimmt? Weil das immer, diese Prozesse sind ja von extremer Langsamkeit geprägt. Das ist für mich das Stichwort. Ich würde mal ganz kurz gerne mit dir raus in den Wald gehen und mal schauen, weil es gibt da schon sehr, sehr große Parallelen. Bei uns, die Forstwirtschaft setzt ja immer auf hastig, hastig, hastig. Mhm. Und unsere Wälder, das ist nach wissenschaftlichen Studien in Brasilien identisch, sind auf Langsamkeit getrimmt. Ne? Auch eine Urwaldbaumjugend ist extrem langsam. In der Plantage geht das ruckzuck. 15 Jahre, 20 Jahre ist das Ding schlagreif. Im Urwald haben die mal gerade angefangen zu keimen, so ungefähr.
Ja.
Da würde ich mal gerne kurz mit dir rausgehen in unseren Wald, in den Urwaldreservat und schau mir mal kurz an, wie langsam unsere Bäume wachsen und woran man das sieht.
komme hier auch vor wie im Regenwald, weil es hat hier gerade ordentlich angefangen. Aber das hindert mich natürlich nicht dran, mal nach den kleinen Bäumchen zu gucken. So, hier haben wir so einen Zwerg. Also auch bei uns in intakten alten Buchenwäldern wachsen kleine Bäumchen extrem langsam in den ersten Jahrhunderten. Und wenn man mal genau hinguckt, kann man auch sogar das Alter zählen. Hier, wenn ich mir hier mal so einen kleinen Zweig mal nehme, da sieht man so kleine Knötchen dran. Und zwar jedes Mal, wenn sich eine Jahresknospe bildet, also die Knospe für nächstes Jahr, bildet sich gleichzeitig so ein kleiner Ring unter der Knospe. Und wenn man dann von der Knospe anfängt, diese Ringe auf dem kleinen Trieb abwärts zu zählen, dann sieht man, dass diese hier so etwa 20 cm hohe kleine Buche schon so um die 15 Jahre alt ist. Wirklich unglaublich 15 Jahre. Probiert es mal aus beim nächsten Spaziergang. Wenn ihr in einen wirklich dichten, dunklen Buchenwald kommt, da können auch Eichen drin stehen, mit Bäumen, die ihr kaum umarmen könnt, so dick, dann schaut man nach den kleinen Bäumchen, die zu ihren Füßen stehen, die wachsen extrem langsam. Und das ist die Garantie dafür, dass sie alt werden können. Langsamer Jugendstart gibt hohes Alter. So, jetzt gehe ich aber wieder rein ins Trockene.
So, jetzt sind wir wieder drin und gucken nochmal, wie diese Prozesse ablaufen. Die Frage war ja, diese Langsamkeit, die Langfristigkeit, da gibt es ja ein indigenes Fachwissen. Hebt das jemand systematisch?
Also ich fürchte nicht, wobei ich natürlich auch nicht jeden Umweltschützer hier in Brasilien kenne. Es gibt speziell, was die Mata Atlantica betrifft, durchaus, also es gibt Dutzende Projekte. Wir sind jetzt ein kleines neues Projekt, das halt den Schwerpunkt Goldkopflöwen, kann ich mein eigenes Äffchen nicht aussprechen.
Ich weiß aber genau, was du meinst. Habe ich schon beim Zoo gesehen.
Ich verwechsel es immer. Goldkopflöwenäffchen, genau. Die sind bei uns der Schwerpunkt im Artenschutz.
Wow, cool.
Und es ist, übrigens. Es ist ja so, es gab ja auch hier.
Markus, ich würde nur mal kurz, ich muss jetzt mal kurz einhaken. Wie die rufen, würde mich total interessieren. Schreien die auch bei euch jetzt hier, wenn du das Fenster aufmachst, hörst du die manchmal?
Also es ist hier von dem Haus nicht, aber vom Gästehaus unten, vom Haupthaus, das ist ungefähr nur 80 Meter vom Wald entfernt. Die haben so ein ganz hohes, schrilles, so also ich kann es gar nicht nachmachen. Ja, gut, aber wenn man im Wald läuft, man hört sie sofort.
Wow, cool.
Und die sind auch nur ganz klein, also das sind ja vom Körper her vielleicht 50, maximal 60 Zentimeter groß.
Und das, da habt ihr quasi so eine Art Artenschutzprojekt, oder?
Genau, also die haben wir halt mit unserer eigenen NGO, mit unserer AMAP-Organisation als Symboltier. Und da, also einer in den Statuten steht, dass wir diese Tiere schützen. Also ihnen helfen wollen, Lebensraum zu generieren, indem wir Farmen kaufen, Korridore schaffen. Und also dieses klassische Programm neben dieser Bewahrung des historischen Kakaoanbaus, weil das ist ja auch das, was wir am Anfang besprochen haben mit dem Cabruca, ist ja auch in Gefahr, weil diese Naturnähe ist ja für die moderne Welt nicht unbedingt der schnellste Weg, möglichst schnell an möglichst viel Kakao zu kommen. Und wir wollen unbedingt möglichst vielen, also wir wollen uns in die Position bringen, möglichst vielen Farmen aus dieser prekären wirtschaftlichen Lage zu helfen, dass sie sich eben nicht gezwungen sehen, die Wälder abzuholzen und Kühe draufzustellen. Und das ist natürlich auch kein Prozess von heute auf morgen. Jetzt bin ich aber gerade überlegen, ach, mit dem Wissen, genau dieses Wissen. Es gibt an der Mata Atlantica sehr viele Projekte, auch ein größeres, die SOS Mata Atlantica, die machen schon sehr viel, aber indigenes Wissen hier in dieser Region ist natürlich schon seit fast 200 Jahren verdrängt von weißen Siedlern. Es gibt hier noch vereinzelt ursprünglich Indigene, die aber tatsächlich überhaupt nicht anders leben oder nur bedingt anders leben wie jetzt der Rest der Bevölkerung. Insofern ist das ein Aspekt, den müsste ich mal hier bei unserem Vorstand mal vielleicht auch anbringen. Wäre interessant, ob da überhaupt noch eine Ressource ist, die man bewahren kann.
Ja, weil sagen wir mal so, es ist ja illusorisch. Also ich persönlich befürchte, wenn man das alles mitverfolgt, dass in, sagen wir mal, 2-3 Jahrzehnten es praktisch keine Gruppen mehr gibt, die keinen Kontakt mit der modernen Zivilisation hatten und dann mehr oder weniger, man sieht das ja, dass die Stämme dann auch eine Transformation der Kultur mitmachen und irgendwo dort landen, wo wir alle sitzen, was ja nicht unbedingt schlecht ist, muss man auch sagen. Also warum wollen die das? Es möchte dort ja auch keiner an Infektionskrankheiten sterben und so weiter und so fort. Das hat ja auch Vorteile, muss man ehrlich sagen. Wir könnten ja alle leben wie die Indigenen, wenn wir es wollen, wollen wir ja nicht. Ne? Also ich bin zumindest mit meinem Leben ganz zufrieden, muss ich sagen. Aber das Wissen, dieser schonende Umgang, das ist ja genau das, wo wir alle drum ringen. Ne? Auch in Deutschland ist ja eine riesen Debatte entstanden. Diese brutale Waldwirtschaft kann auch hier so nicht weitergehen, weil das Ökosystem einfach nicht aushält. Und wenn jemand schon seit Jahrhunderten weiß, es gibt ja da, auch ihr habt ja viel, viel mehr Baumarten. Ne? In Deutschland gibt es ja nur ein paar Dutzend. Viele sind ja gar nicht bekannt international, ne, dass man einfach weiß, also wenn ich bei dem Baum das und das mache, das hält ja nicht aus. Ne? Oder dann verschwindet, wenn ich da zu viel rausnehme von der Sorte, dann verschwindet gleichzeitig die andere mit, weil keine Ahnung, was da für Zusammenhänge passieren. Das weiß ja alles kein Mensch. Ne? Und ich bin, ich habe gerade in letzter Zeit ein paar Dokus gesehen von Forschungsreisenden, was die alles aufgeschrieben haben. Ich glaube, wie war das? Der Prinz Sous-Vide. Der hatte, glaube ich, auch eine Südamerika-Expedition gehabt. Was der alles aufgeschrieben hat, was er auch alles mitgebracht hat, wirklich schon vor, ich glaube, 150 Jahren oder noch mehr ist es her. Wahnsinn, wie akribisch die alles aufgeschrieben haben. Der hat auch erste Wörterbücher von den Völkern, die er besucht hat, gemacht. Also wenn man und heute geht es ja viel einfacher, ne, um das Ganze zu erfassen. Aber es verschwindet eben auch viel, sehr viel schneller als damals, ne? Und wenn man das wüsste, also das kann man manchmal ja erst lernen, wenn man mal ein Baumleben überblickt hat. Was passiert denn eigentlich im zweiten Lebensabschnitt von so einem Urwaldbaum? Weil, ne, manche verändern dann auf einmal die Blätter oder fangen dann erst an zu blühen oder was auch immer. Wenn man das mal erfassen könnte, also das fände ich Wahnsinn.
Ja, und da kann ich vielleicht eine ganz kleine Geschichte erzählen, die ich jetzt persönlich sehr schön finde, weil sie auch uns hier betrifft. Die hat nichts mit Indigenen zu tun, aber ich bin ja 2012 hier an die Kakaoküste als Fotograf gekommen und meine Aufgabe war es, ein vom Aussterben bedrohtes Tier zu fotografieren. Und da haben wir uns für diese Löwenkopfäffchen entschieden, die es halt eben nur hier gibt in diesem Radius von 200 Kilometern. Und da bin ich hier in Ileus angekommen und von einem Bila abgeholt worden. Das ist sein Spitzname, ja. Aber das ist für uns der Bila. Den kenne ich jetzt vom ersten Tag an. Und der geht praktisch seit 25 Jahren eben hier unter anderem auf unserer Farm, aber in der Region in die Wälder und guckt den Äffchen zu, was sie machen. Ich meine, das ist so dieses klassische Verhalten lernen und der weiß ganz genau, wo der Futterbaum ist und welcher Baum mit dem in Zusammenhang ist. Und diese Arbeit von Bieler hat eben dazu beigetragen, dass man heute sehr viel mehr über die Äffchen weiß und den Farmern auch sagen kann, bitte fällt diesen Baum nicht oder macht das und das nicht. Und das hat zum Teil zumindest dazu geführt, dass die Goldkopflöwenäffchen nicht mehr ganz bedroht sind. Denen ging es schon schlechter. Die haben jetzt inzwischen wieder ein stabiles Aufkommen von, ich glaube, über 2000. Das wird gerade wieder gezählt, weil der letzte Zählung ist 20 Jahre zurück. Und das zeigt für mich eben, dass Umwelt- oder Naturschutz, dass Programme Wissen schaffen, einfach wirkt. Es wirkt. Und dass man das weitergibt an die Menschen, die hier sind, die es halt auch nicht wissen. Die oftmals machen die Farmer ja Fehler, ohne dass es ihnen bewusst ist. Die sind ja nicht böse oder blöd oder so, sondern viele Dinge kann man nicht wissen. Und wenn man dieses Wissen weitergibt, und das ist halt auch eine unserer großen Hoffnungen, dass wir das mit dem Bila jetzt machen können. Der ist jetzt seit 2 Jahren das erste Mal in einem festen Angestelltenverhältnis und hat eine Sicherheit und ein Urlaubsgeld. Das hat er davor alles nicht gehabt. Und das zeigt mir auch, dass wenn man auch in einer Zeit, wo in so einem großen Land wie Brasilien es der Umwelt nicht gut geht und es werden einem viele Hürden in den Weg gelegt, man kann was machen, wenn man es mit Herzblut macht. Und das ist schön. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber da gibt es wahrscheinlich allein hier in Südamerika Hunderttausende von.
Ja, aber es ist ein super schönes Beispiel, weil jetzt komme ich nur, ich komme immer gerade wieder auf deinen Buchtitel zurück, weil der wirklich ganz, ganz viel beinhaltet. Also nochmal, allein kann ich die Welt nicht retten, aber der Bila zum Beispiel rettet die Welt der Löwenkopfäffchen. Ne?
Genau.
Und vielleicht, es kommt mir gerade so spontan, wäre es ja schön, wenn jeder eine Welt rettet von den vielen, die es gibt. Ne? Also Bila rettet die Löwenkopfäffchen. Es gibt ja, auch in Deutschland gibt es übrigens 10.000, wahrscheinlich sogar 100.000 Arten im Wald. Ein Großteil ist nicht entdeckt und bei euch ist das ja hoch 10 so ungefähr. Ne? Und sagt, also da gibt's schon noch einiges. Und indem man zum Beispiel die Welt der Löwenkopfäffchen rettet, rettet man ja auch die Bäume, die für sie wichtig sind, auf denen dann vielleicht wieder irgendwelche Käfer sitzen. Deren Welt hat man dann auch mitgerettet. Und das ist doch ein super tolles Beispiel, ne? Und der Bieler, ich sage jetzt mal runtergebrochen auf deine Aussage, guckt nur zu. Ne? Also jetzt, der macht natürlich noch ein bisschen mehr, das ist mir schon klar. Aber seine Haupttätigkeit besteht da drin, zuzugucken und zu lernen.
Genau.
Das ist zum Beispiel was ich mir für Deutschland auch wünsche. In Deutschland wird ja in der Forstwissenschaft häufig gesagt, wir wissen das. Also zum Beispiel der Vorsitzende Wissenschaftliche Beirat Waldpolitik, der sagt, übersetzt, die Natur kann sich selbst gar nicht mehr helfen. Ne? Also die Selbstheilungskräfte in der Natur, das wäre ein evidenzfreies Narrativ. So, also auf gut Deutsch gesagt, Förster ohne Wald können nicht mehr, Wald kann ohne Förster nicht mehr überleben. Und wir machen das schon. Ne? Und der Bieler ist ja genau umgekehrt. Er sagt, ich habe keine Ahnung, ich setze mich mal hin und guck mal, wo die überall rumturnen und die Bäume müssen wir dann erhalten. Und das wünsche ich mir für Deutschland. Das ist nur, das hat häufig sowas von Faulheit. Ne? Also die machen ja nichts. Da wird kein grünes Band durchschnitten. Du kannst hinterher auch nicht sagen, guck mal, da ist das und das gewachsen. Also die Population, wenn die wächst. Aber du sagst ja, letzte Zählung vor 20 Jahren. Das ist ja, wenn man 20 Jahre auf die nächste Hurra-Meldung warten muss, der zieht ja seine Motivation aus ganz anderen Dingen, vermute ich mal. Aber wenn man so tickt, dass man sagt, hey, wir haben das und das erreicht und dies und das erreicht, das dauert ja alles elend lang, ne? Und der sitzt dann da, ne, nochmal vereinfacht ausgedrückt, jeden Tag und guckt den Äffchen da beim Fressen zu.
Ja.
Finde ich klasse. Finde ich genau die richtige Einstellung.
Und ich finde gerade das, was du gesagt hast, die Einstellung des Herrn zu sagen, die Natur hat keine Selbstheilungskräfte mehr, das ist furchtbar gefährlich, weil mit dieser Einstellung kann ich jeden Wandel verhindern. Ich kann praktisch alles blockieren und immer beim Status quo bleiben und immer weiter verschlimmbessern, immer weiter weg von den selbst wenn es partiell so wäre, partiell ist es ja wahrscheinlich auch so. Also es ist nur die Frage, wie bringen wir mit unserem Wissen die Natur wieder dazu, dass sie auch wieder komplett in die Selbstheilungskräfte geht. Aber meine Erfahrung in den Wäldern und auch in anderen Regionen ist, dass die Natur unglaublich schnell und unglaublich ganzheitlich sich durchaus regenerieren kann. Und in Deutschland, man muss ja nur, also ich sehe es hier bei uns auf der Farm. Als ich hier ankam, hatten wir noch, die Farm ist übrigens über 300 Hektar groß und wir hatten noch knapp 200 Hektar alte Kuhweiden, die mal irgendwann abgeholzt waren. Und durch den wirtschaftlichen Niedergang wurde halt alles weniger. Auch die Kühe, die kamen gar nicht mehr hinterher mit dem Fressen. Und das heißt, da gab es dann schon so diese neue Vegetation zwischen dem, wo halt noch das Gras rausguckte. Und dann habe ich meine Frau überreden können, das war auch, das ging recht schnell zu sagen, warum brauchen wir 200 Hektar so komisches Land da? Reduzieren wir nochmal von 50 auf 15 Kühe. 15 Hektar Kuhweide reicht völlig aus. Das ist dann auch wirklich, um die Kühe satt zu machen. Und hier, wo wir unterwegs sind, dass man Gras haben, dass man sieht, dass auch keine Schlangen hier rüberlaufen und unsere Tochter da überall sich in Sicherheit fühlt. Und allein was in den, und dann haben wir praktisch diese 150, 180 Hektar eingezäunt und haben praktisch dafür gesorgt, dass die Kühe draußen blieben. Es ist unglaublich, wie schnell diese Vegetation zurückkommt. Das ist kein Urwald und der Weg zu einer, ich sage jetzt mal, ganz vielfältigen Vegetation, die wir dann später in 800-900 Jahren wieder mit Urwald gleichsetzen. Aber es ist eine Fülle an Leben und an Insekten und an allem, was dafür steht. Das geht komplette Gegenteil von dem, was wir in unserer Landwirtschaft, in unserer Bewirtschaftung der Wälder machen. Und also ich bin ja weder gelernter Förster noch sonst habe ich irgendwie eine Ahnung von Biologie. Aber deshalb selbst ich als Fotograf kapiert, dass die Natur wunderbare Kräfte hat. Und was mich auch in Deutschland immer so erstaunt ist, wie kleingliedrig, wenn man irgendwie irgendeinen alten Steinbruch oder was sich selber überlässt, wo kommen denn da plötzlich die ganzen Tiere wieder her? Woher wissen die, dass sie jetzt neben all den Monokulturen da jetzt wieder ein bisschen Lebensraum haben? Also das ist was, wo ich immer noch staune, wie dann die Natur und die Arten dann halt doch immer wieder den Weg zurückfinden.
Ja, und das ist übrigens was, also ich habe ich mir viel trivialer gestellt, wenn ich jetzt einen Nistkasten aufhänge, wie finden die Meisen, sag ich jetzt mal, wie finden die raus, da hängt jetzt ein neuer Nistkasten im Garten? Klare Antwort, die sehen das. Das, man denkt ja immer, wie finden die das? Woher wissen die, dass es da schön ist? Naja, also die fliegen in der Gegend rum und dann sehen die auf einmal, hey, das ist ein intaktes Biotop. Die würden das so anders formulieren. Die würden einfach sagen, hey, hier ist es cool oder hier gibt es genug zu fressen oder Nistmöglichkeiten oder was auch immer. Und die Vögel haben ja den Vorteil, dass sie sehr weit fliegen können. Insekten ja teilweise auch. Ich kenne ein schönes Beispiel von Vögeln, von Gänsegeiern, die ja Aas suchen, was sie bei uns zumindest in Mitteleuropa praktisch in der freien Landschaft nicht mehr finden. Die fliegen teilweise von den Alpen oder sogar Spanien bis nach Dänemark, einzelne Tiere, und suchen die Gegend nach Kadavern ab, finden natürlich nichts. Aber die machen einfach mal gerade einen Ausflug über 1000, 2000 Kilometer und schauen, ob es dann nicht besser ist. Ne? Und deswegen, das ist ein schönes Beispiel dafür, die suchen das auch aktiv. Mhm. Zum Beispiel bei uns sind auch Wölfe überwiegend auf Truppenübungsplätzen, dass sie dort ihren Nachwuchs aufziehen. Woher wissen die, dass es da gerade sicher ist? Naja, gut, also sie merken, da fahren Panzer durch, aber da latschen nicht so viele Menschen rum. Ne? Vor allem keine, die denen da illegal was auf den Pelz bannen. Also die finden das irre schnell raus. Und das finde ich ist so ermutigend. Und das finde ich toll, was ihr da macht auf eurer Farm. Ihr könnt ja auch besucht werden. Ne? Ihr habt ja auch Gäste, Übernachtungsmöglichkeiten, ne? Deswegen habe ich auch vorher gefragt, was erwartet da eigentlich ein? Also wenn ich euch jetzt besuchen würde, dann würde ich natürlich erwarten, dass ich die, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Löwenkopfäffchen, so heißen sie, ne? Da würde ich natürlich erwarten, dass ich die schreien höre, ne? Also die sind dann nicht da. Nein, also das ist doch ein schönes Beispiel dafür, dass ihr eure Welt gerettet habt. Ne?
Ja, und wir motivieren hier vor Ort möglichst viele Leute, sich uns anzuschließen. Also und das ist das, was ich halt auch gelernt habe, wenn man so im Umweltaktionismus, Aktivismus tätig ist. Diese alten Konzepte, Mensch raus aus der Natur, das funktioniert bei 8, 9, 10 Milliarden Menschen nicht mehr. Wir müssen wieder lernen, mit der Natur so umzugehen, dass wir sie nutzen, ohne sie zu zerstören. Und das ist langfristig die einzige Perspektive. Also im Großen. Das heißt nicht, dass man auch mal irgendwo draußen bleiben sollte. Aber auch gerade hier, wir sind in einer Region an der Kakaoküste. Da gibt es seit 200 Jahren Farmen, Menschen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit Deutschland so in den 50er, 60er Jahren. So bevor so die große landwirtschaftliche Welle weg von der Kleingliedrigkeit gekommen ist. Und da kann man tatsächlich den Leuten helfen, weil die Farmen sind noch in Familienbesitz. Also bei uns ist es der Bauernhof, hier ist es die Kakaofarm. Und die Leute haben 20, 30 Jahre erlebt, wie ihr Einkommen kleiner wurde, wie alles runtergewirtschaftet wurde. Die Weltmarktpreise für Schokolade oder für Kakao sind so in den Keller gegangen. Ja, also es gab ganz viele Selbstmorde hier. Und als ich hier 2012 ankam, meine Frau, die einzige Tochter ist, und ihre Mama, das waren die zwei letzten Relikte dieses Familienstrangs. Die waren kurz davor aufzugeben. Und dann haben wir halt, Juliana und ich, gesagt, nee, komm, das ist ja ein unglaubliches Potenzial. Und meine Rente, die steckt jetzt in diesem Gästehaus, das seit einem Jahr durch Corona leer steht. Aber ich bereue keinen Cent und keinen Tag, das nicht gemacht zu haben, weil es ist für mich mein persönliches Paradies. Und die vielen tausende Bäume, die wir jetzt hier pflanzen, denen beim Wachsen zuzuschauen, es gibt eigentlich nichts Schöneres.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Aber ganz zum Schluss will ich noch eine Frage stellen. Und zwar, also ihr produziert ja Kakao. Gibt es bei uns hier in Deutschland oder in Europa Schokolade zu kaufen, wo euer Kakao drin ist?
Also das ist eine tolle Abschlussfrage, weil letzte Woche, es ist wirklich so, letzte Woche kam die erste Mata Atlantica Amap-Schokolade auf den Markt.
Ich wiederhole es nochmal, Mata Atlantica Amap-Schokolade.
Genau, Mata Atlantica ist ja unser Ökosystem. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir nennen die Schokolade so, wie das, wo sie herkommt, Mata Atlantica. Und AMAP ist unser gemeinnütziger Verein und der produziert die Schokolade aus den Farmen hier im Umland. Also auch von AMAP hat inzwischen 3 Farmen gekauft, also der Verein, nimmt aber über den eigenen Anbau auch von anderen Farmern Schokolade, Kakao ab. Das ist auch der Plan, je nachdem, wie viel von dieser Schokolade auch abgekauft wird, wie erfolgreich das ist, wollen wir den Farmern halt faire Preise zahlen. Und das ist auch eine Art der Hilfe. Und diese Schokolade, die gibt's tatsächlich. Da kann man bei uns auf der Homepage, das ist amap-brasil.org, Da kann man auch schön sehen. Und jeder Schokolade ist ein Foto von mir beigelegt. Also nicht, wo ich drauf bin, sondern was ich hier im Mata-Atlantika-Wald gemacht habe.
Also das heißt, aber die müsste man dann bei euch bestellen. Also hier bei uns gibt's in Europa gibt's noch keine Bezugsquelle.
Also wir haben im Moment, dadurch, dass das Projekt komplett neu ist, gibt's es im Moment nur auf unserer Homepage und später noch auf Veranstaltungen, die wir machen, wenn man mal wieder Veranstaltungen machen kann. Aber wir haben durchaus ambitionierte Visionen, die uns auch in gewisse Supermarktketten vielleicht irgendwann reinbringen. Man darf nicht vergessen, AMAP gibt es erst seit 4 Jahren. Und dann kam noch Corona. Und jeder weiß, auch gerade in diesen Pandemiezeiten ist für Naturschutzprojekte nicht ganz einfach. Gell? Und wir kämpfen uns dadurch und haben aber jetzt tatsächlich nochmal oder sind kurz davor, eine Farm zu erwerben mit 150 Hektar gutem Kakaowald. Und dieser Kakao ist praktisch die Grundlage dann, da dieses Projekt Naturschutzschokolade zu machen. Da sind wir nicht die Einzigen und auch nicht die Ersten. Aber wir haben halt tatsächlich alles, was naturschutzmäßig relevant ist, Artenschutz, Menschenschutz, Klimaschutz, das ist alles mit drin. Und das begeistert mich, weil ich hier das, was ich in meinen Vorträgen seit 30 Jahren erzähle, kann ich hier vorleben. Und das ist toll. Und da darf man auch dann mal für so ein Projekt in den Flieger steigen und was bewirken. Also das ist durchaus auch meine Meinung.
Also ich selber würde nicht in den Flieger steigen, ich würde Schokolade essen. Und ich finde, das ist jetzt ein schöner Schlusspunkt, dass man sagen kann, Naturschutz geht durch den Magen. Markus, in
sehr
diesem
gut.
Sinne hoffe ich, darf sich jeder gerade noch mal ein Kilo zusätzlich auf die Rippen hauen, wenn es dem Wald und den Menschen liegt. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich persönlich habe sehr, sehr viel gelernt, habe auch noch ein paar interessante Ansatzpunkte, wo ich in Zukunft nochmal nachhaken kann, wenn ich Kontakt mit indigenen Völkern habe, was da an Fachwissen vorhanden ist. Dass man da mal ein bisschen aktiv wird in der Richtung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Hoffentlich auch bald wieder viele Gäste und vor allem natürlich auch Schokoladenfreunde, die euer neues Projekt kräftig unterstützen, indem sie ordentlich Schokolade essen. Also Markus, alles Gute nach Brasilien und viel Glück weiter mit deinem Projekt.
Danke, lieber Peter. Und auch du weiterhin viel Kraft und Freude an deiner Arbeit. Die ist wichtig.
Ich gebe mir Mühe, unsere Welt zu retten. Also mach's gut. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.